Ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal zur Folge Wer schreibt, der bleibt, der Architektenvertrag in der Praxis. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch zwei kurze Hinweise für euch. Erstens, ja, die Tonqualität ist stellenweise nicht ganz auf Studioniveau. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass meine Gästin, die Alexandra, per Zoom zugeschaltet war. Wir bitten da um Nachsicht. Nach ein paar Minuten, das verspreche ich euch, hört man sich ein und dann fällt es kaum noch auf. Jedenfalls ging es mir so, als ich die Folge geschnitten habe. Und zweitens, auch wenn wir heute viel über Recht sprechen, diese Folge ersetzt keine Rechtsberatung. Alexandra und ich geben Impulse, teilen Erfahrung und ordnen ein. Paragraphen zum Mitnehmen gibt's hier nicht. Für konkrete Fälle gilt wie immer, bitte mit einem Jurist, mit einer Juristin sprechen. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Mein Name ist Janine, ich bin Architektin und in meinem Baupodcast geht es um Architektur, Planung, Bauleitung und Baustellenrealitäten. Informativ, ehrlich und mit einer Prise Humor. Ein Must hier für alle Bauinteressierten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kitty Bob Bauinfotainment. Heute widmen wir uns einem Thema, ja, ich muss sagen, das von mir und meinen Kollegen und Kolleginnen wohl leider oft unterschätzt wird, aber in Wahrheit einer der wichtigsten Grundlagen für ein gutes Projekt bildet. Und zwar spreche ich vom Architektenvertrag. Ein sauber formulierter Vertrag ist nicht nur juristisches Pflichtprogramm, sondern schafft genau das, was wir alle brauchen. Transparenz, Struktur und eine faire Zusammenarbeit zwischen Architektinnen und der Bauherrschaft. Und wenn beides stimmt, Vertrag und Kommunikation, dann läuft die Planung meistens erstaunlich entspannter. Damit wir dieses Thema heute nicht nur fachlich, sondern auch praxisnah und verständlich beleuchten, habe ich eine besondere Gästin eingeladen, die genau weiß, wie wir Architekturschaffenden und Verträge funktionieren, wo Stolpersteine lauern können und wie man sie elegant vermeidet. Ich freue mich total, dass Alexandra Gleich, Architektin und Rechtsanwältin von Recht und Räume, bei mir im Podcast zu Gast ist. Hallo Alexandra.
Hallo Janine, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und ich werde heute ein paar Dinge über Architektenverträge erzählen und hoffe damit dem einen oder der anderen Kollegin ein paar nötige Werkzeuge an die Hand zu geben, die in der Praxis weiterhelfen.
Ja, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Und gleich zu Beginn, ich bin jetzt natürlich mega neugierig und unsere Zuhörerschaft mit Sicherheit auch. Diese beiden Welten, Architektur und Recht, die hätte ich ja jetzt eigentlich so gar nicht zusammengebracht. Wie kommt das, dass du beide studiert hast?
Ja, das ist eigentlich eine ganz romantische Geschichte. Und zwar, ich wollte einfach schon immer Architektin werden, ja, schon als Kind. Und das kam daher, dass wir einen guten Freund in der Familie hatten, der war Architekt. Ja. Und der hatte noch so ein Zeichenbrett, da war noch nicht so viel mit CAD, ja. Der hatte ein Zeichenbrett, oder zumindest habe ich das CAD nicht sehen können. Ich konnte das Zeichenbrett sehen, der hatte Feinliner-Stifte, der hatte Skizzenpapier, der hatte Hochglanzbücher mit Architektur. Der hatte auch so ein paar Architektenmöbel bei sich zu Hause stehen. Das fand ich toll. Das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich möchte auch Architektin werden und auf diesem schönen Skizzenpapier meine Zeichnungen machen. Ich bin zu der Zeit auch immer mit einem kleinen Heftchen in der Tasche rumgelaufen und habe, wenn wir zu Besuch waren bei Leuten, die Grundrisse mir hinterher aufgezeichnet und mir überlegt, wie ich das Ganze einrichten würde. Und ich war also jahrelang, jahrzehntelang fest davon überzeugt, ich werde Architektin. Und dann, als es soweit war, dass ich meinen Berufsweg einschlagen sollte, war klar, nee, das machst du jetzt doch nicht, weil es war gerade Wirtschaftskrise. Und ja, es haben mir einfach alle abgeraten. Es haben alle gesagt, du kannst jetzt keine Architektur studieren, du wirst arbeitslos sein, das macht jetzt gerade überhaupt gar keinen Sinn. Und außerdem dachte ich, naja, Mathe kannst du auch nicht, Physik kannst du auch nicht, das ist total wichtig, das sollte man können als Architektin. Und habe mich dann für Jura entschieden. Ja, unter Jurastudium konnte ich, oder unter dem Berufsbild von Anwalt, Richter, Staatsanwalt, da konnte ich mir was drunter vorstellen, was als Ergebnis bei rauskommt. Das fand ich gut und habe mich dann für den Weg der Juristerei entschieden und bin aber im Laufe meines Studiums und Referendariats mit dem Bau- und Architektenrecht in Berührung gekommen, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil das keines der Schwerpunkte im Jurastudium darstellt. Das kam daher, dass ich in einer Kanzlei nebenher gearbeitet habe oder später dann auch im Referendariat eine Station gemacht habe, die auf Bau- und Architektenrecht spezialisiert war. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt hast du mit Architektur zu tun, aber nicht das, was du eigentlich wolltest. Nicht das Skizzenpapier und nicht das Zeichenbrett, sondern die Verträge. Und für mich war in dem Moment klar, ich muss das jetzt noch machen, sonst werde ich das mein Leben lang bereuen. Hatte auch ein gutes Timing, weil gerade zu diesem Zeitraum Bewerbungsschluss war an den Unis und Hochschulen, dass man sich für ein Architekturstudium ab dem Herbstsemester einschreiben konnte. Und dann habe ich das schnell noch gemacht, über Nacht, mich schnell meine Bewerbungsunterlagen vorbereitet und mich für ein Architekturstudium eingeschrieben und das dann auch gemacht. Das lief dann sogar eine Zeit lang parallel zu meinem Jurastudium. Das war dann gerade so im Abschluss. Und als ich im Architekturstudium drin war, war ich überzeugt davon, also mit der Juristerei will ich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ich werde jetzt Architektin. Und dementsprechend war dann meine erste Arbeitsstelle, die ich angetreten habe, dann auch in einem Architekturbüro. Und da habe ich ganz klassisch mein AIP gemacht, habe als Architektin gearbeitet und hatte da auch schon so im Blick den Wunsch, mich irgendwann mal selbstständig zu machen. Mhm. Ja, und so ist es dann auch gekommen, durch einen Kontakt zu einem anderen Architektenkollegen im gleichen Alter, der zu der Zeit ein Architekturbüro übernehmen wollte, haben wir uns zusammengetan und das war mein Weg in die Selbstständigkeit als Architektin. Da habe ich dann aber ganz schnell gemerkt, naja, so ganz das Rechtliche aus den Augen verlieren wäre nicht sehr klug, weil wir ja auch als Architekten ständig mit Verträgen und Vereinbarungen und Verpflichtungen aus solchen Verträgen und Vereinbarungen zu tun haben. Und habe zu dem Zeitpunkt dann beschlossen, das Ganze parallel aufzubauen und auch eine Kanzlei aufzubauen, die auf Bau- und Architektenrecht spezialisiert ist. Und so bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin. Also ich arbeite sowohl klassisch als Architektin, also Planung, Bauen, Ausführung, ja, und auch ganz klassisch als Rechtsanwältin. Das heißt, zu uns in die Kanzlei kommen Privatpersonen, Unternehmen, auch öffentliche Stellen, die baurechtliche Beratung benötigen, sei es vertragliche Prüfungen, sei es Mängel, Geschichten, Nachträge, also alles, was einem in diesem Spektrum begegnen kann. Aber wir bewegen uns auch an der Schnittstelle. Und das ist eigentlich mein Lieblingsbereich, weil da natürlich beide Welten zum Tragen kommen. Und das ist für mich einerseits die Betreuung von Architektenwettbewerben. Das bringt beides zusammen. Da brauche ich einerseits die Expertise als Architektin, um Wettbewerbe planen und durchführen zu können, um eine Aufgabenbeschreibung gemeinsam mit den Ausloberinnen und Auslobern entwickeln zu können, um so ein Verfahren durchführen zu können, eine Vorprüfung machen zu können, eine Jury-Sitzung organisieren zu können. Aber auch dann das Verfahren für die Vergabe der Architektenleistung, das hinterherkommt, betreuen zu können. Weil das muss dann klassisch ganz oft an Rechtsanwaltskanzleien abgegeben werden inzwischen, weil das Vergaberecht ja auch sehr komplex geworden ist und Architekten ja keine Rechtsberatung erteilen sollen.
Tut genau. Nochmal schnell hinterhergegeben.
Ja.
Es sei denn, man vereint beides wie du, dann darf man das.
Dann darf man das. Ich bin aber allerdings auch die Einzige. Ah ja. Deutschlandweit, die exakt diese Kombination hat. Also es gibt natürlich durchaus Kolleginnen und Kollegen, die verschiedene Disziplinen miteinander kombinieren. Auch Ingenieure, die vielleicht die Juristerei miteinander kombinieren. Oder Medizinrecht und Medizinstudium sind ein Klassiker, das gibt es häufiger mal. Aber nach allem, was ich weiß, also wer anderes weiß, darf sich gerne bei mir melden. Ja, ich freue mich über Vernetzung. Aber meines Wissens bin ich tatsächlich die Einzige, die diese beiden Disziplinen so miteinander verknüpft.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Ich finde auch den Namen total cool mit Recht und Räume. Also das ist so richtig gut gewählt, weil es echt für beide Disziplinen so einfach diese Schlagwörter sind und das bleibt so im Kopf. Also finde ich richtig gut. Ja, schön, dass du uns das nochmal so erläutert hast, weil so versteht man nochmal besser, wieso du halt, also wie einmal dein Weg war und wieso du halt beide Expertisen hast und wieso das so wichtig ist, weil klar, man muss sich natürlich auch immer in der Praxis dann von der Branche am besten auskennen, die man dann natürlich auch vertritt, ne? Also, dass man da wirklich einen Praxisbezug hat. Und da starte ich jetzt mal sofort mit dir ins Thema. Was war denn so der absurdeste Architektenvertrag, den du je auf dem Tisch hattest?
Ja, das kann ich dir sagen. Und das gab es leider nicht nur einmal, aber der absurdeste Architektenvertrag, der mir nicht auf den Tisch kommt, ist nämlich der, der gar nicht schriftlich geschlossen worden ist.
Aha.
Oder wenigstens in Textform, ja, sondern das ist der mündliche Architektenvertrag. Wir bauen jetzt mal zusammen. Man kann mal die Planung für mich machen. Mhm. Ja, und das gibt es leider häufig. Also auch heute noch gibt es das häufig, dass Architektenverträge einfach nicht schriftlich geschlossen werden oder nicht rechtzeitig schriftlich geschlossen werden. Und da vereinbart man sich so, der Architekt plant jetzt ein Gebäude, hier ein Familienhaus, ist ja auch egal. Ich glaube, in diesem Bereich kommt das am häufigsten vor. Ich glaube, je größer das Projekt ist, umso komplexer ist es auch. Da begegnet uns dieses Phänomen weniger. Aber gerade bei kleineren Projekten, beim Bauen im Bestand, auch der Bereich, wo es um ein Familienhaus, wobei ich hatte das auch schon beim Mehrfamilienhaus, da gibt es einfach keine schriftlichen Verträge. Und das ist ja letztendlich ein Blindflug für alle Beteiligten. Ja, jeder denkt, der andere hätte etwas ganz anderes versprochen, als man tatsächlich selbst im Sinn hat. Und dann musst du in solchen Fällen dann den Projektverlauf und das, was eigentlich gewollt ist, irgendwie aus E-Mails, aus WhatsApp-Nachrichten, am liebsten noch aus WhatsApp-Sprachnachrichten irgendwie rekonstruieren, ja, um herauszufiltern, was war denn tatsächlich beauftragt. Denn da steckt ja ganz viel dahinter, hinter diesem, was war denn beauftragt. Da steckt dahinter, welche Leistungspflichten habe ich als Architektin, als Planerin, welches Honorar darf ich dafür verlangen? Welche Erwartungshaltung darf meine Bauherrschaft gegen mich haben? Wie ist das Ganze zeitlich denn einzuordnen und einzutakten? Also wann sind Leistungspflichten und auch Zahlungsverpflichtungen denn überhaupt zu erfüllen? Und da zeigt sich, manchmal wird tatsächlich mehr verhandelt, als dann aufgeschrieben wird. Und das sind die Potenziale, die nur darauf warten, dass ein Streit entbrennt.
Ja, also das habe ich auch im Umfeld oft mal mitgekriegt, wie du das gerade auch genannt hast. Ja, wir planen jetzt einfach mal drauf los. Also ist natürlich zum einen die Gefahr, eine Bauherrschaft weiß gar nicht, auf welches Honorar sie sich da einlässt. Da kenne ich halt auch Fälle, wo die dann alles irgendwie in Stundenlohn nachgewiesen haben und dann hieß es auf einmal für so einen Vorentwurf von einem Einfamilienhaus, ja, wir wollen jetzt 12.000 netto haben. So, da kriegst du auch erstmal Schnappatmung als Endverbraucher. Die Seite verstehe ich, aber natürlich auch die Architekten, weil sie natürlich entsprechend auch was geliefert haben. Nur trotzdem muss man sowas ja frühzeitig einfach anmelden, was das jetzt für eine oder Entwurfspauschale ist. Weil klar, manchmal, wenn du in so frühen Phasen bist, weißt du ja jetzt noch gar nicht, klar, du hast einen Kostenrahmen, aber manchmal hast du ja noch nicht ein Gefühl, so werden das jetzt 650 oder werden es irgendwie dann durch den laufenden Entwurfsprozess und vielleicht Mittel, die noch da sind, werden es dann irgendwie doch 800.000, einfach mal, um was hier in den Raum zu werfen. Und das sind ja dann auch ganz andere, oft hast du einen ganz anderen Aufwand dahinter. Und das hat man ja auch im Vorgespräch gesagt, schwierig ist das ja auch immer so. In den 90ern oder irgendwann gab es auch diese Architektenschwemme, wo ganz viele Architekten quasi auch um Bauherren gekämpft haben. Und aus dieser Zeit stammt das, glaube ich, auch, dass viele dann einfach mal so einen Vorentwurf umsonst gemacht haben. Mhm. Und diese Zeiten sind halt ganz vorbei. Und zum Glück habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass mich einer irgendwie blöd anguckt, weil er, ach wie, das kostet Geld, ihr zeichnet ja nur doof, so nach dem Motto, zur Entspannung. Ne, was sage ich immer, gehst auch nicht zum Friseur und sagst, wie, ich muss bezahlen. Ich wollte erst mal wissen, ob du überhaupt schneiden kannst. Ne?
Ja. Ja, wobei finde ich, hat sich eine neue, ich sage jetzt mal, Unart entwickelt, nämlich von Bauherren, die kommen und sagen, ich habe da schon mal einen Entwurf gemacht.
Mm.
Ja, ich habe mich auf Instagram weitergebildet und habe schon mal den Entwurf gemacht.
Ist ja, auch kein Studium zur Architektur, ist ja ganz einfach.
Nein. Genau, und jetzt brauche ich halt die Architektin, weil die muss ja den Bauantrag unterschreiben. Ja, und da merkst du ja auch schon, wie viel Potenziale drinstecken für Streit. Ja, was hast du überhaupt geleistet? Du hast ja nicht den Entwurf gemacht, sondern den habe ja ich als Bauherr gemacht. Und dafür, wie viel Geld willst du denn dafür und warum, auf welcher Grundlage? Und das war doch jetzt alles gar nicht so aufwendig. Und wie du sagst, man geht ja nicht zum Friseur und testet erstmal aus, ob der die Schere halten kann. Mhm. Ja? Sondern da muss einfach vorher schon ganz klar kommuniziert worden sein, was ist meine Erwartungshaltung als Bauherr und wie kann der Architekt oder die Architektin hier die Leistungen anbieten, die dafür geeignet sind, um diesen Bedarf zu decken.
Es folgt Werbung für den Kooperationspartner dieser Podcast-Folge. Wer schreibt, der bleibt. Das haben wir in dieser Folge schon mehrfach gehört. Und ich würde ergänzen, wer zeichnet, der bleibt. Denn so wie ein guter Architektenvertrag für Klarheit, Struktur und Zusammenarbeit sorgt, braucht es diese Klarheit auch im täglichen Planungsprozess. Für mich beginnt sie ganz konkret am Zeichenbrett bzw. im CAD. Ein Tool, das mich dabei schon seit dem Studium begleitet, ist Allplan von Nemetschek. Ich habe meine ersten Entwürfe mit Allplan gezeichnet und nutze es bis heute in meiner Selbstständigkeit. Nicht nur, weil es leistungsstark ist, sondern weil es hilft, komplexe Projekte sauber zu strukturieren und im Team verständlich zu kommunizieren. Ob Entwurf, Ausführungsplanung oder Abstimmung mit den Fachplanenden, mit Allplan arbeiten alle Beteiligten auf einer gemeinsamen, verlässlichen Planungsgrundlage in 2D, 3D oder BIM. Änderungen sind nachvollziehbar, Zuständigkeiten klar und genau das reduziert Missverständnisse, bevor sie überhaupt entstehen. Für mich passt Allplan deshalb perfekt zu dem, worüber wir heute sprechen. Struktur schafft Sicherheit und Sicherheit schafft Freiraum für gute Planung. Wenn ihr also ein CAD-Programm sucht, das euch nicht nur beim Zeichnen unterstützt, sondern euch hilft, Projekte strukturiert, partnerschaftlich und effizient umzusetzen, dann schaut euch Allplan unbedingt an. Den Link zur kostenlosen Testversion, zu einer persönlichen Live-Demo oder zu einer interaktiven Produkttour findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Auf welchen rechtlichen Grundlagen fußt ein Architektenvertrag?
Du meinst jetzt gesetzliche Grundlagen, also
genau,
das BGB,
genau,
das bürgerliche Gesetz, genau, da gibt es ja im bürgerlichen Gesetzbuch, gibt es ja jetzt eigens seit 2018 Paragraphen, die eigens für den Architektenvertrag geschaffen worden sind, was ja damals eine tolle Sache war, weil es das vorher nicht gab. Also du bist mit dem Architektenvertrag im Werkvertragsrecht. Und Werkvertrag bedeutet, du bist verpflichtet, ein Ergebnis abzuliefern. Also nicht nur eine Tätigkeit auszuführen, sondern auch ein entsprechendes Ergebnis abzuliefern. Und danach wird deine Leistung bemessen, ob das Ergebnis dem entspricht, was beauftragt worden ist. Und das kannst du ja nur überprüfen, indem du vorher einmal formuliert hast und festgehalten hast, wie soll denn das Ergebnis aussehen. Und das ist in schriftlichen Verträgen natürlich deutlich besser nachvollziehbar als in mündlichen Sprechungen, die man einfach mal hat.
Okay, mit dem BGB meinst du die Zielfindungsphase, ne, die jetzt da drin haben und Verbraucherschutz, das ist ja auch nochmal eine Thematik, ja. Ne?
Genau, das ist eine Thematik, die drinsteckt, weil selbst wenn ich davon ausgehe, dass ein Architektenvertrag schriftlich geschlossen wird, muss man ja erstmal ermitteln, was kommt denn da rein, was schreibe ich denn da rein?
Mhm.
Ja, und das wiederum hängt ja davon ab, wie entwickelt sich ein Projekt von der ersten Besprechung an? Also gibt es das Projekt schon zumindest im Kopf und in der Vision des Bauherrn? Weiß er, was er möchte und kann dir das auch vermitteln? Oder gibt es vielleicht sogar eine grüne Wiese, auf der erstmal ermittelt werden muss, was kann denn da hin? Kann da ein Einfamilienhaus hin? Kann da ein Mehrfamilienhaus hin? Kann da eine Stadtbibliothek hin? Was sagt denn der Bebauungsplan? das zu definieren, kann durchaus eine Zielfindungsphase erfordern, bevor dann die klassische Planung letztendlich startet. Weil da wird eben definiert, was will der Bauherr eigentlich? Mhm. Und das sauber zu beschreiben, erfordert ja manchmal dann auch schon Grundlagenermittlungen. Also wir sind dann schon in der Leistungsphase 1 schon drin, 0, 1. Also Leistungsphase 0 ist ja eben genau dieses Schlagwort, das in der Honorarordnung, also in der HOAI, gar nicht vorkommt. Aber in dem, was wir leben sollten, in unserer Planungsarbeit definitiv einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich muss Grundlagen ermitteln, also all diese Themen. Gibt es einen Bebauungsplan? Brauche ich, also wie tragfähig ist mein Boden? Ich brauche wahrscheinlich schon ein Bodengutachten frühzeitig. Welchen Bedarf an Raumprogramm hat ein Bauherr überhaupt? Und all das sind Themen, die in der Zielfindungsphase unterzubringen sein können, aus dem Grund, dass je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, also was kann da zum Beispiel auf einem Grundstück gebaut werden, ein Bauherr sich ja womöglich für oder gegen ein Projekt entscheiden würde. Also wenn da jetzt einer kommt und sagt, ich würde da gerne mehr Familienhaus drauf bauen, weil das ist ein Investmentprojekt, ich stecke Geld rein und möchte aber auch eine gewisse Rendite zurückbekommen. Du wirst ihm dann im Rahmen dieser Zielfindungsphase mitteilen müssen, der Boden ist nicht so tragfähig oder der Bebauungsplan lässt das nicht zu. Du kannst dann nur einen eingeschossigen Bungalow hinbauen. Mhm. Dann sind das natürlich zwei völlig unterschiedliche Ziele, die nicht kompatibel sind und oder nicht das Gleiche erfüllen letztendlich. Und dann könnte es ja erforderlich sein, ein solches Projekt dann an der Stelle auch zu beenden oder nicht fortzuführen. Und dafür gibt es eben diese Zielfindungsphase. Und ganz wichtige Erkenntnis an dieser Stelle ist, dass eine Zielfindungsphase eben auch im Architektenvertrag und auch in den Musterarchitektenverträgen, die die Kammern zur Verfügung stellen, ein wichtiges Thema beinhaltet, das ganz, ganz dringend zu beachten ist. Und zwar immer dann, wenn mir bei der Zielfindungsphase Verbraucher gegenüberstehen, habe ich als Planerin erhöhte Aufklärungspflichten und auch das Thema Widerrufsrecht. Und das heißt, wenn ein solcher Vertrag mit Zielfindungsphase abgeschlossen worden ist, muss ich letztendlich klar einmal das Ergebnis abliefern, was definiert worden ist, als das ist das Ziel, das wir finden wollen, und dem Bauherrn das dann eben auch übermitteln in Textform, also sprich per E-Mail zum Beispiel Pläne und Beschreibungen verschicken. Oder vielleicht sogar, wenn ich ganz auf Nummer sicher gehen will, in der guten, alten, klassischen Papierform und mitteilen, so, das ist das Ergebnis aus der Zielfindungsphase. Das ist das Ziel, das ich, oder das Ergebnis für das Ziel, das ich ermittelt habe. Bitte, lieber Bauherr, gib mir das jetzt frei oder teile mir mit, dass das nicht deinen Erwartungen entspricht, so dass wir dann gemeinsam entscheiden können, ob das Projekt fortgeführt wird oder nicht. Mhm. Und wenn man sich das nicht freigeben lässt, im Rahmen der Zielfindungsphase, kann das sogar dazu führen, dass ein Bauherr zu einem viel späteren Zeitpunkt auf ein Widerrufsrecht zurückgreifen kann, was dann erst seine Wirkung entfaltet und dann die Frist dafür erst zu laufen beginnt. Und das ist natürlich fatal, weil das bedeuten würde, dass eine Planerin, ein Planer bis dahin vielleicht schon weitere Leistungen in weiteren Leistungsphasen erbracht hat und keinen Anspruch auf Vergütung dafür hat, weil ein Vertrag rückwirkend sozusagen gar nicht erst zustande gekommen ist.
Ja, da kenne ich leider auch Beispiele, denen hat das Genick gebrochen als Büro, weil dann bei irgendeinem Großprojekt auch entsprechend Mitarbeiter für eingestellt worden sind und so und halt monatelang in Vorleistung gegangen ist und je nachdem, was es dann noch irgendwie für blöde Konstellationen oder so gab, das ist nicht so ohne. Aber mit dem Widerrufsrecht, das gilt doch auch für die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Architektenverträge, ne? Wenn ich keine Zielfindungsphase davor habe. Ne? Das ist ja immer, wenn ich mit Endverbraucher zu tun habe, muss ich die darauf hinweisen, so, ihr habt jetzt hier zweiwöchiges Widerrufsrecht, weil das ist auch, also ich nutze auch viel von der Architektenkammer NRW die Pläne, nicht die Pläne, die Verträge. Und da haben die das nämlich auch immer drin. Also Widerrufsrecht für dass quasi eine Ausfertigung der Architekt zurückkriegt und die Bauherren. und dass sie auch auf diese 2-Wochen-Frist verzichten können, wenn sie wollen, dass der Architekt sofort weitermacht. So, ne?
Ja, so ist es. Und das muss halt schriftlich passieren. Ja, das reicht nicht, wenn das irgendwie mündlich vereinbart wird. Ja, fang schon mal an, bevor die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Ist ja in meinem Interesse. Mhm. Nee, die beginnt dann nämlich gar nicht erst zu laufen. Mhm. Und das ist natürlich brandgefährlich im Hinblick auf Honoraransprüche. Und mit der Zielfindungsphase, das ist nochmal ein eigenes Thema. Dass man sich da nochmal die Freigabe holen muss. Mhm. Und nachweisbar dokumentieren muss, dass man sie erhalten hat, um dann eben in weitere Phasen übergehen zu müssen und einen Honoraranspruch dafür erwerben zu können. Ja. Ganz wichtiges Thema.
Du hast am Anfang schon erwähnt, mündliche Absprachen sind sehr schwierig. Also irgendwie muss ja alles dokumentiert werden. Also selbst wenn man jetzt keinen Vertrag abgeschlossen hat. Also klar, ich kann das schon verstehen. Es gibt manchmal gewisse Dynamiken oder dann ist irgendwie, wo der eine sagt, ach, wenn ich jetzt mit dem Vertrag um die Ecke komme oder so. Aber ich meine letztendlich, ich finde so, wenn jetzt ein Bauherr sich gegen den Vertrag sträuben würde oder so, da muss ich mich halt auch fragen, ist das überhaupt mein Bauherr? Oder wenn ich den nie so zu greifen kriege, ne, dann ist ja immer sinniger, dass man sich irgendwie dann frühzeitig trennt, bevor da irgendwie wer weiß, was losgeht. Ne? Also, und wie du das gerade sagtest, wenn da nichts vereinbart ist und dann fängst du an, Sprachnachrichten zu transkribieren, Absprachen mündlich, irgendwie aus dem Gedächtnisprotokoll E-Mails zusammenzuwursteln, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja...
ja.
Oh nee.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und was ich tatsächlich auch immer wieder feststelle in der Rechtsberatungspraxis, weil das landet ja bei uns in der Rechtsberatung, wenn es da zu Streitigkeiten kommt, was war denn beauftragt, Honoraransprüche und solches, es sind nicht zwangsläufig die Bauherren, die sich gegen Verträge sträuben, sondern das sind die Architekten, die Angst vor den Verträgen haben. Das kommt vielleicht noch aus der Zeit, die du eingangs angesprochen hast, die 90er, wo die Architekten an die Vorplanungen mal so als Akquiseleistungen erbracht haben. Ich weiß nicht, ob das noch daher so in den Köpfen ist oder woher dieses Sträuben kommt. Aber aus meiner Sicht ist es nicht der Bauherr, der sich gegen Verträge sträubt, sondern es ist der Architekt, der so irgendwie so eine Angst im Hinterkopf hat, einen Vertrag abzuschließen, weil man könnte den Bauherrn ja vergraulen. Ja, so ist es aber in der Regel gar nicht. Oder wie du sagst, wenn ich den verkraule, dann will ich den eigentlich auch gar nicht. Ja. Es muss einfach zu einem ganz selbstverständlichen Handlungsablauf oder Prozessablauf im Rahmen eines Onboardings von neuen Bauherren dazugehören, auch einen Vertrag frühzeitig vorzulegen und den eigentlich auch frühzeitig zu kommunizieren. Also, weil ich einen Vertrag vorlege, heißt das ja noch lange nicht, dass der am Ende auch abgeschlossen wird oder so in dieser Form abgeschlossen wird. Mhm. Es gibt ja immer auch die Möglichkeit, den individuell anzupassen, sodass er zum jeweiligen Bauvorhaben passt. Aber ein Vertrag ist für mich eigentlich schon da das kreative Werkzeug auf dem Weg zur Planung hin. Denn der Vertrag ermöglicht es mir ja, den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit zu gestalten. Ja, ich lege das Leistungsbild fest. Ich lege fest, welche Leistungsphasen sind da drin. Und dahinter stecken ja dann auch die tatsächlichen Planungsleistungen. Und dadurch verschaffst du dir als Planerin ja erst die Freiräume, um diese Leistungen erbringen zu können. In dieser Phase erläuterst du ja auch dem Bauherrn, warum brauchst du diese Leistungen? Was hast du davon? Was ist der Vorteil davon oder warum ist das eine Notwendigkeit? Welche anderen Beteiligten haben wir denn hier noch? Wo stecken Kosten drin, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest? Weil ich meine, das ist ja der Klassiker, der Bauherr kommt und weiß, okay, ein Haus könnte mich so und so viel kosten ungefähr, aber wenn du dann anfängst, ja, wir brauchen noch den und den Fachplaner und wir brauchen noch vielleicht einen Sachverständigen für dies und das und dann gibt es noch Erschließungskosten und dann muss auch noch der Erdaushub entsorgt werden und die Entsorgung kostet halt auch Geld. Da sind ja viele überrascht. Also je nachdem, was das für ein Bauherr ist. Ein professioneller Bauherr natürlich nicht, aber ein Bauherr, der vielleicht zum ersten Mal baut, das einzige Mal in seinem Leben baut, der hat solche Dinge nicht zwangsläufig schon gehört. Und das ist ja die Möglichkeit, erst einmal diesen Bauherrn mit auf den Weg zu nehmen. Und da gehört auch der Vertrag schon dazu. Ich nehme dich mit auf den Weg, ich erkläre dir, wie ich arbeite, wie meine Arbeitsweise ist, welche Schritte auf dem Weg zu einem Architekturprojekt dazugehören. Und damit wir das beide gar nicht vergessen, was wir hier besprochen haben, schreibe ich das auf. Und das ist ja der Vertrag.
Stimmt, ja. Und wenn wir jetzt mal so ganz grob, weil klar, wir wollen mit der Folge halt informieren, wir wollen schon mal so ein paar Hinweise geben, aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt nach dieser Folge sofort einen Vertrag stehen haben. Aber wenn wir uns jetzt mal so konzentrieren, damit ein Architektenvertrag inhaltlich möglichst richtig aufgestellt ist. Da wird es ja entscheidende Vertragsklauseln kennen. Also das eine hast du gerade schon angesprochen, das Leistungsbild wird definiert. Es wird auch die Projektgröße, der Kostenrahmen, die Beschaffenheit, der energetische Standard, also in den Vorlagen, die ich habe, ist dann halt auch immer so eine Tabelle, wo ich erst immer denke, oh Gott, wir sind am Anfang, was schreibe ich alles rein? Aber das kriegt man schon auch relativ allgemein immer gut beschrieben. Klar, die HOAI-Phasen, also unsere Honorarordnung, dass halt einfach klar ist, also man kann es ja auch stufenweise machen, ne? Also man muss ja nicht vom Anfang sofort alle Phasen beauftragen, sondern man kann dann auch erstmal gucken, also ich mache das immer als Leistungsstufe 1, das ist mal mir immer die 1, die Grundlagenplanung mit Vor- und Entwurfsplanung, also quasi die Hälfte der Entwurfsplanung. Heißt nicht, dass ich nur ein Erdgeschoss mache, sondern wenn daraus ein Bauantrag wird, wird die Entwurfsplanung nochmal definierter, nochmal detaillierter gemacht. Das meine ich damit, dass ich die Hälfte von dieser Entwurfsplanung quasi anbiete. Und dann hat man auch wieder mehr Klarheit, wenn man dann da auch nochmal eine Kostenschätzung, Berechnung macht, wo rennt das Schätzelein jetzt direkt hin, um dann zu sagen, okay, wie aufwendig wird der, wie honorieren wir die nächsten Phasen. Genau, also das habe ich jetzt gerade schon mal reingeworfen. Also Leistungsbild und HOAI-Phasen ist wichtig. Ja, Honorarnachträge. Ich weiß nicht, macht man sowas? Klar, Honorar ist jetzt HOAI, aber Honorar ist ja eher so für nochmal so besondere Leistungen, ne? Oder wenn man vielleicht auch als Architekturbüro den Wärmeschutznachweis macht, ne?
Ja, genau, vielleicht fange ich nochmal kurz bei den Leistungsbildern und Leistungsphasen an, die du eingangs angesprochen hattest. Was viele Musterverträge der Architekten kann man auch schon drin haben und das finde ich eine gute Sache, ist, da wird ja auch inzwischen oft mit Zieldefinitionen gearbeitet. Ja. Also, dass die Verträge sich gar nicht anhand der Leistungsphasen anhangeln, welche Leistungen erbringe ich in welcher Leistungsphase, sondern was ist eigentlich das Ziel, das ich erreichen möchte in jeder Leistungsphase. Und der Hintergrund ist einfach der, dass, also die HOAI ist ja eine Honorarordnung. Gleichzeitig gibt sie ja aber auch für die Leistungen, die wir als Planerinnen und Planer erbringen, auch Beschreibungen, also Musterbeschreibungen für Leistungsbilder. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Dennoch bringt ja es nicht jede Planungsaufgabe mit sich, dass du jeden einzelnen Aspekt aus der Leistungsphase, jede Tätigkeit ausführst. Da gibt es ja auch die Simon-Tabellen beispielsweise, die das mal ganz genau aufgedröselt haben. Da steht dann drin zum Beispiel, du machst eine Kostenschätzung und dafür kriegst du so einen Prozentanteil aus Leistungsphase 2 zum Beispiel, die ja insgesamt aber 2% deines Gesamthonorars ausmacht. Anhand der anrechenbaren Kosten betrachtet. So, und jetzt kann es eben sein, dass da für Leistungsphase 2 bestimmte Punkte aufgeführt sind. Das gehört zu Leistungsphase 2 dazu. Das machst du üblicherweise. Und dann machst du aber irgendwas davon nicht. Klammer auf, tunlichst ist das nicht die Kostenschätzung, die du machst. Die machst du einfach immer. Ja. Also wie die Kostenrechnung. Aber es kann ja sein, dass du vielleicht kein Bodengutachten, das ist Leistungsphase 1 jetzt, wo ich bin. Aber du machst zum Beispiel kein Bodengutachten. Du sagst dem Bauherrn nicht, du musst ein Bodengutachten machen, weil es gibt schon ein Bodengutachten. Zum Beispiel, ja. Aber du willst ja jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das gerade ein gutes Beispiel ist, aber worauf ich hinaus will, ist, du willst ja nicht von der Leistungsphase 1, von dem Honorar, von dem Prozentsatz, der dahinterlegt ist in der HOAI, irgendwas abgeben, weil du jetzt halt zufällig kein Bodengutachten einholen musstest. Du willst ja deinen Prozentsatz für die Leistungsphase 1 haben.
Die ja auch viel zu günstig eigentlich ist mit 1%, weil die eigentlich mega wichtig ist.
Auch das, also die ist unfassbar wichtig. Die legt ja den Grundstein für alles andere, was später kommt. Und eigentlich müsste man da noch viel mehr an Informationen sammeln und ermitteln, als man das in der Praxis häufig tut. Ja? Viele Informationen kommen ja erst hinterher, die man vielleicht schon in der Leistungsphase 1 untergebracht hätte. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt definierst, in der Leistungsphase 1 ist mein Ziel Ermittlung der Grundlagen, die erforderlich sind, um das Bauprojekt durchführen zu können. Dann ist dir egal, ob du einen Bodengutachten beauftragen musstest oder nicht, oder dem Bauherrn sagen musstest, du beauftragst das ja nicht selber, sondern du sagst dem Bauherrn, hier bitte Bodengutachter beauftragen, und gibst dem vielleicht noch einen Kontakt und bekommst dann dieses Bodengutachten auf den Tisch und wertest es womöglich noch aus, weil du ja die Information brauchst. Wenn du ein Ziel definiert hast, dann ist es egal, ob du jeden der 10 Schritte, die da drin stehen, in Leistungsphase 1 gegangen bist oder nur 9 davon oder nur 8 davon, weil nur 8 davon erforderlich waren, sondern du hast dein Ziel erreicht für Leistungsphase 1 und kannst dementsprechend auch das volle Honorar dafür veranschlagen. Und so zieht sich das durch die gesamten Leistungsphasen. Also es sollte immer so ein bisschen so eine Mischung sein aus, ich definiere ein Ziel und umschreibe dieses Ziel. Und wenn es ganz besonders wichtige Aspekte gibt, die ich benötige, um dieses Ziel zu erreichen, dann würde ich die auch immer noch dazu schreiben. Mhm. Ja? Das beinhaltet nämlich auch, dass ich mich schon im Vertragsentwurf ganz stark mit dem Projekt auseinandersetze. Du als Planerin, aber auch der Bauherr. Das heißt, der wird schon viel frühzeitiger auf die Reise mitgenommen, als wie wenn ich ihn immer erst dann einbinde, wenn die tatsächlichen Schritte ausgeführt werden müssen.
Ja.
Und das ist sehr wertvoll für das Gelingen eines Projekts, weil einerseits lernt man sich natürlich kennen, man merkt, wie tickt der andere, stimmt die Chemie miteinander, und entdeckt einfach schon ganz viele Potenziale, wo Erwartungshaltungen vielleicht auch auseinandergehen oder auch Erwartungshaltungen seitens Bauherrschaft unrealistisch sind.
Macht es Sinn, Mitwirkungspflichten der Bauherren in so einen Vertrag reinzupacken? Oder, also ich kenne auch Kollegen, Kolleginnen, die das zum Beispiel wie in so Guidelines definieren, was sie zu ihrem Angebot mit dabei machen. Also genau, oder weil laut BGB gibt es ja, also die Bauherrenaufgaben, die sind ja schon definiert, ne?
Ja, genau. Und aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, diese Mitwirkungspflichten der Bauherren mit in den Vertrag aufzunehmen. Ob du die als Guideline formulierst und dann sagst, diese Guideline ist eine Anlage zum Vertrag. Das ist ja nur eine Form der Darstellung. Ja, aber es sollte definitiv vereinbart werden, was die Mitwirkungspflichten sind. Warum? Weil die mich ja oftmals erst in die Lage versetzen, meine weiteren Leistungen als Planerin zu erbringen. Also sprich Pläne, Planfreigabe zum Beispiel. Ja, wenn ein Plan nicht freigegeben ist, ist es ja ein absolutes Haftungsrisiko, auf Grundlage dieses Plans weiterzuarbeiten und dann vielleicht schon in die nächste Leistungsphase einzutreten. Und dann kommt ja der Bauherr irgendwann und sagt, nee, das wollte ich doch so gar nicht und Honorar, nee, zahle ich dafür jetzt nicht. Ne? Oder auch in diesem Übergang, den wir eingangs besprochen hatten, wenn du in der Zielfindungsphase bist und dann eben dein Ziel sozusagen definiert hast und dazu eine Darstellung gemacht hast. Für die Zielfindungsphase gibt es ja keine Vorgabe, wie die dargestellt werden muss, ob das Zeichnungen sind, Skizzen sind, textliche Beschreibung. Aber wenn du keine Verpflichtung für den Bauherrn aufgenommen hast, dir das freizugeben und keine konkrete Antwort bekommst, weil der vielleicht selber noch nicht weiß, sich dauernd Zeit herausnimmt, weil er sich das noch überlegen muss, dann kommst du ja mit deinem Projekt auch nicht voran.
Ja.
Und davon hat keine der beiden Seiten etwas letztendlich. Deswegen, ja, wäre zum Beispiel Pläne freigeben und auch zu definieren, innerhalb von welchem Zeitraum und in welcher Form sind Pläne freizugeben. Also beispielsweise Pläne sind durch die übermittelte Pläne sind von der Bauherrschaft in Textform innerhalb von 2 Wochen freizugeben. Und wenn das nicht erfolgt innerhalb von 2 Wochen, dann wird die Vermutung aufgestellt, dass eine Freigabe erfolgt ist, beispielsweise. Man muss ja irgendwie über diese Hürden hinwegkommen. Es ist ja nicht zielführend, wenn man nur ein Problem definiert und sagt, hier, das musst du machen, aber keine Lösung mit aufträgt in den Vertrag. Was passiert denn eigentlich, wenn du deiner Verpflichtung nicht nachkommst? Denn Verträge sind ja auch dazu da, zu deeskalieren. Also das ist ja die Chance, die mir ein Architektenvertrag mit sich bringt. Und das ist das, wo ich dann auch eben von dieser kreativen Freiheit spreche. Ich habe die Chance, ganz frühzeitig über alle Themen mit dem Bauherrn zu kommunizieren, die später mal aufkommen können, und mich mit ihm zu vereinbaren, wie gehen wir mit solchen Situationen um. Und dann gibt es auch später keine Zweifel und auch dieses Streitpotenzial ist weg. Ich habe gar nicht drüber gesprochen und muss dann, wenn wir schon, vielleicht nicht im Streit schon, aber in einer Situation uns befinden, die eben nicht besprochen worden sind. Und keiner weiß, wie gehen wir damit um? Das vermeide ich damit einfach.
Und Thema Urheberrecht an der Planung. Grundsätzlich haben wir ja, glaube ich, immer das Urheberrecht, oder muss ich es im Vertrag immer extra drinstehen haben? Auf den Plänen brauche ich es ja nicht unbedingt stehen haben, ne?
Auf den Plänen brauchst du das nicht stehen haben. Es ist aber auf jeden Fall sinnvoll, das im Vertrag zu vereinbaren. Und der Hintergrund ist folgender. Wenn ich jetzt als Planerin ein Familienhaus plane und das richtet sich nach einem Bebauungsplan, der irgendwie sagt, hier, ich darf meine Fassaden weiß bis hellgelb streichen und das Dach darf irgendwie schiefergrau oder hellgrau maximal sein und die Abmessungen habe und da auf dem Grundstück darf es stehen, dann ist das jetzt noch nicht eine so unfassbar kreative, geistige, hochwertige Leistung. Also bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Ja, aber das ist ja jetzt nicht, ich habe meine komplette Kreativität in dieses Projekt einfließen lassen und was total Einzigartiges entworfen. Ja, und das heißt, wenn ich das nicht vereinbart habe mit dem Bauherrn, gibt es tatsächlich den Streit, ist da überhaupt ein Urheberrecht entstanden? Also ist da überhaupt ein einzigartiges Werk entstanden, dass es urheberrechtlichen Schutz bedarf? Oder ist es halt einfach ein Familienhaus nach Bebauungsplan? Ja? Das mag unterschiedlich zu beurteilen sein, aber für uns als Planerinnen ist es definitiv ein Werk, das wir entworfen haben. Da sind vielleicht Grundrisse dahinter. Du hast dir natürlich Gedanken gemacht, du hast natürlich eine Planung gemacht. Wie gesagt, es geht um diese Einzigartigkeit. Und das heißt, wenn ich das nicht im Vertrag vereinbare, dass jedes Werk, das ich erbringe, ob es jetzt total einzigartig ist oder nicht, oder vielleicht habe ich auch noch drei andere Häuser in dieser Richtung entworfen, weil im gleichen Gebiet habe ich noch drei andere Bauherren, für die der gleiche Bebauungsplan gilt. Und da sind ja nun mal der kreativen Freiheit Grenzen gesetzt, ob ich will oder nicht. Hat ja nichts mit meiner Fähigkeit zu tun, kreativ zu sein. Und wenn du das nicht drin hast, dann im Vertrag, dann könnte eben Streit entstehen, ob dann Urheberrecht überhaupt entstanden ist oder nicht. Und die ganz böse Konsequenz wäre, du hast vielleicht eine Planung gemacht und bist davon ausgegangen, du wirst diese Planung mit dem Bauherrn auch umsetzen, also sprich auch ausführen. Und der nimmt dann aber deine Planung und geht damit, ich sag jetzt mal, zum Generalunternehmer, zum Fertighaushersteller und wie auch immer. Und anstatt dir den Auftrag zu erteilen, kriegt das jetzt halt ein anderer. Und das ist natürlich ein Schaden, ein Honorarschaden, der dir an der Stelle entstehen kann. Ist übrigens auch das Thema mit stufenweiser Beauftragung generell. Ja, hat natürlich ihren Charme, weil ich häppchenweise mich an das Projekt rantasten kann, an den Bauherrn rantasten kann und immer die Möglichkeit eines Exits habe, wenn das Projekt aus irgendwelchen Gründen in eine Schieflage gerät, weil die Chemie nicht stimmt, weil man total unterschiedliche Vorstellungen hat, weil die Werte, die ich in meinem Projekt und in Projekten und in meinem Büro erleben werde, von dem Bauherrn so nicht gelebt werden wollen. Da kann es ja viele Fälle geben. Gleichzeitig hat eine stufenweise Beauftragung natürlich auch das Manko, dass du nicht weißt, ob du weiter beauftragt wirst. Und dir dann eben vielleicht Honorar entgeht, dass du ja aber, also ich meine, rein wirtschaftlich betrachtet, vielleicht in dein Büro einfach einplanen musst. Das könnte dafür sprechen, immer die Vollarchitektur zu beauftragen, weil ich dann, falls ein Bauherr einen Rückzieher macht, und es keinen wichtigen Grund gibt für diesen Rückzieher, also sprich eine Vertragskündigung, wenn es keinen wichtigen Grund gibt, die Möglichkeit habe zu vereinbaren, dass mein entgangener Gewinn, also das Honorar, was mir entgangen ist, bis zu 60% der vereinbarten Honorarsumme oder auf Grundlage der anrechenbaren Kosten dann zu errechnenden Honorarsumme beträgt. Ja, also das heißt, ein Bauherr kündigt einen Vertrag, der bis Leistungsphase 8 beauftragt war. In Leistungsphase 3 sagt er auch, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr weiterzumachen. Du hast nichts falsch gemacht, du hast keine mangelhafte Planung abgegeben, hast alle deine Leistungspflichten erfüllt, aber der Bauherr mag halt einfach nicht mehr. Liegt nicht in deiner Sphäre. Er kündigt den Vertrag und dann kannst du sagen, ja, ich kriege jetzt aber noch Honorar für Leistungsphase 4 bis 8, und zwar 68% von dem, was nach anrechenbaren Kosten dabei rausgekommen wäre. Kann unter wirtschaftlichen Aspekten ein Vorteil sein, hat aber immer den Nachteil, als Architektin, als Planerin kommst du selbst wiederum so gut wie nicht aus einem Vertrag heraus, wenn du jetzt ein Interesse daran hättest.
Ja. Wobei klar, die stufenweise Beauftragung ist auch für Bauherren wieder gut, weil die könnten sich ja auch mit dem Architekten nicht verstehen oder so. Also deswegen, ne, so die eierlegende Wollmilchsau gibt es halt dann wieder nicht, ne?
Nee.
Und muss wahrscheinlich jeder für sich auch so von der Einschätzung so gegenseitig dann immer überlegen vom Projekt, okay, individuell, was passt da jetzt gut, ne?
Ja, was passt gut und wie sind auch meine strategischen Ziele als Büro? Also wie wirtschafte ich als Büro? Was brauche ich, um wirtschaftlich arbeiten zu können? Welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Welches Risiko darf ich mir erlauben? Oder wo kann ich Risiko minimieren? Und das kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein, ist aber sicherlich auch eine persönliche Haltung. Ich finde es immer nur wichtig, dass man diese Aspekte kennt. Und auf Grundlage dieses Wissens dann entscheiden kann, möchte ich stufenweise beauftragen oder möchte ich voll und ganz beauftragen mit dem Risiko, dass ich vielleicht nicht mehr aus dem Vertrag heraus kann, aber der Bauherr natürlich jederzeit und welche Konsequenzen das für mich hat.
Aber auch krass, dass wir Architekten halt so gar nicht raus können. So. Also wenn wir jetzt mal total Fokus oder Zielgruppe Architekten, weil das hatte ich nämlich auch mal erlebt, dass da sich ein Bauherr während der Phase derart schlimm entwickelt hatte. Das war jetzt aber auch schon wieder Jahre her, wo wir da wirklich dann mit dem ins Gespräch gegangen sind, weil mein damaliger Chef da auch sagte, das zieht jetzt hier derart Energie bei allen Beteiligten und Kapazitäten, das ist hier nicht mehr machbar. Also
ja.
Auch wenn jemand uneinsichtig ist. Da sind wir dann so im Gespräch mit denen dann halt auch rausgekommen, aber das ist ja, da hat man ja dann wieder Glück gehabt in dem Sinne, ne?
Ja, ist so. Also Hintergrund Hintergrund dieser Regelung ist einfach die Betrachtung, was würde es für einen Bauherrn bedeuten, wenn der Architekt sich aus dem Projekt verabschiedet. Und das bedeutet in der Regel ja einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Schaden. Ja, also ein Projekt kann ja nicht fortgeführt werden. Es kommt ins Stocken, Verzögerungen. Und Verzögerungen bedeuten natürlich auch immer Kosten auf jeglichen Ebenen. Also Finanzierung, vielleicht auch Verpflichtungen, Mietzahlungen, die ich nicht einnehmen kann. Da kann ganz viel dahinter stecken. Und deswegen ist einfach die gesetzliche Lage sozusagen, der Bauherr muss geschützt werden an dieser Stelle. Ein Architekt, der das Ganze professionell anbietet, muss sich so aufstellen, dass er immer in der Lage sein wird oder sollte immer seine Energie hineingeben, zu versuchen, Konflikte zu vermeiden und aufzulösen, so sie denn entstehen. Und darf ein Bauherr letztendlich nicht im Stich lassen, um diese wirtschaftlichen Schäden zu vermeiden. Also es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Schäden auf Seiten der Bauherrschaft, die entstehen können, letztendlich größer sind, wenn ein Architekt das Projekt verlässt, als andersrum die Schäden, die für ein Architekturbüro entstehen oder einen Planenden, wenn die Bauherrschaft das Projekt verlässt, weil ich mich ja, wie gesagt, absichern kann durch diese Klausel, beispielsweise mit dem entgangenen Gewinn. Und das ist der Hintergrund dieser Regelung. Aber natürlich ist das in der gelebten Realität eine ganz schön, ja, wie du sagst, geiselhaft, eine ganz schön krasse Regelung. Und auch unter diesem Aspekt finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, frühzeitig über den Vertrag zu sprechen, weil man da eben auch sieht, wie ticken die Menschen, wie sind sie denn, wie gehen sie denn mit Konflikten um, über die man ja nur spricht in der Phase der Vertragsanbahnung. Ja? Man spricht über Konflikte und merkt dann einfach schon, wie ist die Gegenseite bereit, diese vertraglichen Regelungen zu akzeptieren, die ich da präsentiere, und kann vielleicht da auch dann schon das ein oder andere Mal merken, ob man wirklich diesen Vertrag dann auch schließen möchte.
Ja, ja. Du hast jetzt in dem Zusammenhang, wo wir jetzt so überlegt hatten, welche Hauptbausteine wichtig sind, also das war ja Leistungsbild definieren, Ziele definieren, HOAI-Phasen werden ja, oder beziehungsweise die Honorierung wird festgelegt, die Mitwirkungspflichten, Urheberrecht. Da hörte man ja jetzt schon raus, wo halt auch so typische Konflikte halt auftauchen können. Und dadurch ist natürlich dann der Vertrag das Steuerungsinstrument, damit man sie möglichst vermeidet. Das heißt, das merken wir ja überall im Mitmenschlichen, unklare Kommunikation ist immer mit so ein Todesstoß, ne? Dass man nicht richtig über Sachen gesprochen hat oder aneinander vorbeigeredet hat oder der eine hat einen anderen Horizont, wie er es versteht, als der andere, ne? Je nachdem, in welcher Bubble man ist. Auch was ist überhaupt im Leistungsumfang enthalten? Also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, ich mache auch nicht mehr nur diese emotionslosen Angebote aus meiner Buchhaltungs-App, wo ich dann das nach Leistungsphasen habe, sondern bei mir gibt's jetzt immer eine Angebotspräsentation dahinter, wo das alles endverbraucherfreundlicher mal so erklärt ist. Okay, was bedeutet das für uns in diesen Phasen? Was haben wir dann? Was leistet uns der Architekt? Was natürlich auch immer noch so ein Konflikt ist, ist dieses Thema, ach, können Sie das noch mal eben mitmachen? Also so Zusatzleistung ohne Vergütung, muss ich rückblickend sagen, in meinen 15 Jahren, ich will nicht wissen, wie viel Geld ich eigentlich auf der Strecke gelassen habe, weil man entweder sich nicht traute, zu sagen, okay, das ist jetzt aber nochmal Zusatz, weil, oder auch ganz ehrlich, wenn es eigentlich ein harmonisches Projekt ist und alle mögen sich gerne, ja, ist auch irgendwie schwierig, weil man eigentlich merkt, ey, komm, funktioniert, ach, mache ich für die noch gerne eben mit, ne?
Ja, aber das, was du jetzt gerade sagst zuletzt, das ist ja eben genau dieser typische Fall, den ich vorhin meinte. Ja. Die Architekten sind diejenigen, die Angst haben, die Vereinbarungen zu treffen und gar nicht unbedingt die Bauherren. Ja, aber es ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich kann auch dieses Thema im Architektenvertrag frühzeitig eingebracht werden. Und das ist ja genau richtig eigentlich, wie du es machst, indem du sagst, ich präsentiere das, weil eine Präsentation ist ja auch eine Form der Kommunikation. Du zeigst auf, das ist das, was ich hier mir vorstelle. Anhand dessen wird ja auch ein Projektverlauf und die Leistungen eben aufgezeigt und der Bauherr hat die Möglichkeit, seine Rückfragen zu stellen, darauf einzugehen und daraus entwickelt sich ja dann auch ein finales Vertragswerk, ja, weil die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich meine Verträge regeln kann. Und auch das Thema Zusatzleistungen kann ja in so einem Rahmen besprochen werden und muss vielleicht auch je nachdem, was ich für einen Bauherrn mir gegenüber sitzen habe, auch erläutert werden, was sind denn überhaupt Zusatzleistungen? Also was sind meine Grundleistungen? Die gehören auf jeden Fall dazu, damit du eben Ergebnis XY erhältst. Was sind besondere Leistungen und was sind Zusatzleistungen? Das gehört ja alles dazu. Und dann hat man die Möglichkeit, das auch anhand von Beispielen plastisch zu machen und zu erklären, weil wenn ich jetzt einen Bauherrn sage, ja, Zusatzleistungen, da nehme ich einen Stundensatz, ne? Kann sich jetzt nicht vorstellen, ist jetzt, wenn die mir jetzt irgendwie eine 3D-Planung macht mit Videodurchgang durch mein Haus, ist das jetzt ein Zusatzplan? Also ich habe gedacht, das ist Standard heutzutage, weil die arbeiten ja alle mit KI. Ne?
Ist doch so. Ganz schnell gemacht, ist doch nur ein Klick, kommt dann.
So ist es. Ja, ich muss doch nur den richtigen Prompt irgendwo in die richtige KI eingeben. Und das hängt ja ganz stark auch an Erwartungsleistung. Deswegen ist das einfach, wie gesagt, das schafft dir den Freiraum später im Projekt, wenn du den Vertrag dafür nutzt, die Weichen zu stellen.
Ja. Ist denn, wenn ich jetzt eine Phase abgeschlossen habe, sei es jetzt diese Entwurfsplanung oder die Genehmigungsplanung und der Bauantrag ist erfolgreich genehmigt worden und ich dann meine Schlussrechnung oder Teilleistung oder sagen wir mal Schlussrechnung für die Phase stelle, ist das dann darüber auch vernünftig abgenommen oder muss man immer noch mal einen Wisch vom Bauherrn haben?
Also definitiv sollte man im Architektenvertrag vereinbaren, dass Teilabnahmen gemacht werden, weil das hängt eben damit zusammen, also auch das Thema Schlussrechnung hängt ja damit zusammen, was ist der vereinbarte Leistungsumfang und erst wenn ich den vereinbarten Leistungsumfang erbracht habe, kann ich ja schlussrechnen. Das heißt, wenn du Leistungsphase 1 bis 8 beauftragst, dann ist erst mit Leistungsphase 8 Abschluss der dort geforderten Leistungen deine Leistung abgeschlossen. Und dann kannst du erst eine Schlussrechnung erstellen und dann kann deine Leistung auch, also die muss ja erst abgenommen werden, bevor du dann die Schlussrechnung stellen kannst. Das wird aber ganz häufig vergessen. Und dann kommt ja noch hinzu, ich will ja erst nicht erst am Ende des Projekts nach Leistungsphase 8 abrechnen. Ich will ja auch schon nach jedem Meilenstein, nach jeder Leistungsphase, was auch immer das Konzept ist, mit dem du arbeitest, abrechnen. Und da ist es definitiv sinnvoll, sich Teilabnahmen zu vereinbaren. Die sind nämlich nicht automatisch im Architektenrecht so verankert. Die muss ich gesondert vereinbaren. Das hängt ja vom Projekt ab, was sinnvoll ist, ob jede Leistungsphase abgenommen wird oder auch innerhalb von Leistungsphasen vielleicht eine Zwischenabnahme erfolgt. Und dann bist du definitiv auf der sicheren Seite. Also ja, wenn du teilabnahmen möchtest, dann solltest du sie dir schriftlich vereinbaren. Gleichzeitig ist nicht an die Vereinbarung von Teilabnahmen gebunden, dass du Abschlagszahlungen anfordern kannst. Also das sind zwei getrennte Themen.
Ja. Ja. Ja, weil ich meine, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen Bauherrenerziehung, weil man dann ja durch diese Abnahmen auch mal signalisiert, so, wir, ne, jetzt ist das hier mal ein finaler Entwurfsstand, weil wenn dann immer hier nochmal eine Änderung und da nochmal, ach, wir haben uns nochmal anders überlegt, das kann ja manchmal auch ein Fass ohne Boden sein, weil wir haben ja in den meisten Fällen auch nicht nur ein Projekt, also man will ja dann auch irgendwann mal eins in eine
so
Stufe so weit haben, dass dann da sauber abgeschlossen werden kann.
Ja.
Weil du musst ja dann auch das irgendwann an die fachlich Beteiligten weitergeben, weil so ein Statiker, Statikerin freut sich natürlich auch tierisch, wenn dann drei Nachträge gemacht werden müssen, weil jetzt doch nochmal irgendwie eine Wand verrückt worden ist oder doch das Fenster irgendwie 4 Meter breit werden soll statt 2,50 Meter, ne? So.
Ja. Ja. Ja, das ist definitiv so. Genau. Ein ganz wichtiger Aspekt ist in dem Zusammenhang auch, dass du im Vertrag ja auch definieren kannst, wie viele Änderungen denn überhaupt in der Basis enthalten sind. Ja, um genau Bauherrenerziehung oder auch einfach mal ein Vorankommen im Projekt zu ermöglichen, könntest du ja zum Beispiel definieren, okay, in dem Honorar, in meinen Grundleistungen ist enthalten, ich mache 3 Revisionen. Und ab der 4. Ist es dann eine Wiederholung von Grundleistungen beispielsweise. Und ab da rufe ich nochmal Honorar X auf oder ab da rechne ich nach Stundensatz nochmal ab. Und erfahrungsgemäß führt auch das dazu, dass Entscheidungen etwas freudiger und williger herbeigeführt werden, weil natürlich auch die Bauherrschaft kein Interesse daran hat, da nochmal Zusatzkosten zu produzieren. Gleichzeitig aber auch so ein kleines Druckmittel entsteht, was eben Entscheidungsfreudigkeit ja durchaus förderlich ist.
Ja.
Deswegen würde ich definitiv also nicht nur die Teilabnahmen empfehlen, sondern ich würde auch immer empfehlen zu definieren, wie oft plane ich denn um? Also was ist meine Planung? Was ist eine Umplanung? Wann spreche ich von Varianten? Wann arbeite ich vielleicht nur kleine Änderungen innerhalb einer Variante ein? Und ab wann wird dann nochmal weitere Vergütung fällig?
Nee, das stimmt. Den Fehler habe ich auch in der Vergangenheit nach wie vor gemacht, weil ich meistens relativ verwöhnt war, dass der Entwurf relativ schnell gefiel und passte und dann nur so ein bisschen weiterentwickelt wurde. Aber wenn du dann je nach Entscheidungsfreudigkeit oder auch Schwierigkeit von der Bauaufgabe, ne, also dann auf einmal da drei Varianten hindonners für das Honorar, irgendwo hört es halt dann auch mal auf, ne? Und das ist, muss man wirklich sich sauber ins Angebot reinschreiben. Kommt auf meine To-Do-Liste.
Ja, und vielleicht hier noch eine ganz kleine Ergänzung. Es ist ja irgendwo auch der Schutz der Bauherren. Also klar, es ist natürlich Schutz für uns als Planende, weil wir sagen, wir arbeiten nicht umsonst und müssen da nicht immer irgendwelche Leistungen immer nachschieben und es hat kein Ende. Aber es schützt ja auch den Bauherren vor sich selbst am Ende des Tages. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, weil wie gesagt, es erzeugt ein bisschen Druck. Aber es muss ja kein negativer Druck sein, weil wir kennen das ja, wenn ich zu viele Entscheidungsmöglichkeiten habe, dann kommt man ja auch nicht irgendwie zum Punkt.
Ja.
Auch wenn man es gerne würde. Und wenn einfach ganz klar definiert ist, es gibt 3 Varianten, dann ist der Fokus einfach viel stärker da und man kann viel dezidierter festlegen, in welche Richtung soll es denn weitergehen. Und das schützt natürlich nicht nur uns als Planende davor, dass wir nicht umsonst arbeiten, sondern es schützt definitiv auch den Bauherrn davor, seinen Mitwirkungspflichten, aus welchen Gründen auch immer, nicht nachzukommen.
Ja.
Und das ist ja was Gutes für beide Seiten.
Genau. So, dann würde ich mal zusammenfassen, welche praktischen Tipps, welche Takeaways wir so in unserer Folge hatten. Mir kommt natürlich sofort in den Kopf, wer schreibt, der bleibt.
Ja.
Also wirklich immer zu Anfang einen Vertrag schließen, schriftlich, weil man darüber schon über die Kommunikation, das Aufsetzen einfach schon so merkt, wie tickt man gegenseitig, wie passt man zusammen. Es ist für beide Seiten eine absolute Sicherheit, dass man sowohl im Angebot, also man macht es ja meist im man sollte sich dahin erziehen, dass man es in seinem Angebot schon gut reinpackt, dass man diese Leistungsgrenzen glasklar definiert, dass der Bauherr auch weiß, was bekomme ich für mein Geld. Und man selber auch als Planer weiß, okay, das ist jetzt wirklich hier mein To-Do, was ich zu machen habe. Dass man dann auch die Abnahmen hat, dass man, ach ja, am Anfang noch mit Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht, dass man daran denkt, ganz wichtig. Und dass man wirklich, weil wir müssen nicht uns in allem auskennen, dafür gibt es halt Baujuristen, dass man da wirklich im besten Fall mal sauber einen Vertrag zusammen aufsetzen lässt, der aufs Büro passt. Und weil man weiß ja irgendwann so, was ist so meine Zielgruppe, welche Projekte habe ich, dass man da einmal einen passenden Vertrag hat, den man dann dafür verwenden kann. Klar, die von den Kammern, das ist immer schon eine gute Hilfestellung. Aber letztlich muss man da doch noch mal individuell dran.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir in unserer Rechtsberatungspraxis häufig Architekturbüros bei uns haben, die sich vertraglich beraten lassen. Also nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, zu uns kommen und uns eben um Hilfe bitten bei der Auflösung, bei der juristischen Begleitung, bei der Problemlösung, sondern tatsächlich schon sich strategisch beraten lassen, bevor es mit einem Projekt überhaupt losgeht. Ganz besonders stark zum Tragen kommt das natürlich bei großen Projekten, wo ich vielleicht einen GU gegenüber sitzen habe, vielleicht noch einen öffentlichen Auftraggeber und auch ein sehr großes vertragliches Regelwerk im Projekt habe, macht aber genauso im kleinen Maßstab Sinn. Mhm. Und da wir das einfach so häufig hatten, habe ich ein Legal Mentoring Programm daraus entwickelt, um das Ganze eben einmal von A bis Z durchgehen zu können und die Büros mitzunehmen auf dem Weg dahin, wie gestalte ich mein Wirken und mein Schaffen und mein Plan so, dass ich auch die vertragliche Grundlage derart aufgestellt habe, dass sie mir eben diese kreative Freiheit verschafft. Und wie gesagt, daraus ist dann dieses Legal Mentoring Programm entstanden, bei dem wir über einen Zeitraum von 12 Monaten Büros dabei begleiten, sich in allen Feldern, über die wir heute gesprochen haben und auch weiteren Feldern darüber hinaus, strategisch aufzustellen, sich auch schulen zu lassen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen zu lassen, einmal das gesamte juristische Wissen, das ich als Architekturbüro sinnvollerweise haben sollte, aufzusaugen.
Ja, eine sehr schöne Idee. Also immer, ne, das ist immer so toll, wenn man dann aus seiner Praxis merkt, oh, wo ist irgendwie so ein Bedarf, ne? Wo kann ich Lösung, wo kann ich Unterstützung bieten? Und werden ja unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch in den Shownotes die Kontaktdaten zu dir finden. Und da bin ich echt gespannt, was du da auch nochmal wieder so für Erfahrungen sammeln wirst, weil auch das wird wieder wahrscheinlich so ein Prozess sein, ne? Weil je nachdem, wen man so in seinem Mentoring hat, dann gibt's auch wieder Impulse und so. Also das wird bestimmt eine total spannende Zeit. Und da wünsche ich dir ganz viel Erfolg.
Aber ich werde das
mitkriegen, genau.
Du wirst das mitkriegen, ganz genau. Und wovon ja auch die Rechtsberatung lebt, muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja auch der Erfahrungsaustausch. Also klar, natürlich bringe ich meine eigene Erfahrung mit rein, die ich als Planerin sammle. Auch wir sind ja nicht davor gefeit, mal irgendwie mit Konflikten uns auseinandersetzen zu müssen, nur weil wir jetzt vielleicht die super-duper Verträge abgeschlossen haben. Auch das ist ja ein Lernprozess. Ja. Und da hilft es mir enorm, dass ich diese Welt selbst lebe, in dieser Welt, dieser Planungswelt selbst lebe und nicht einfach... Und
auch aktuell bleibst. Ne?
Ja, ja, also nicht nur das aufnehmen kann und muss, was mir eben dann die Planerinnen und Planer an mich herantragen und das verarbeiten muss, sondern dass ich diesen Schmerz, den das verursachen kann, ja durchaus auch selbst lebe. Ja, ja. Und klar schafft es nochmal ein ganz anderes Verständnis und deswegen ist dieser Erfahrungsaustausch aber dann auch so wahnsinnig wertvoll, weil es dann eben auch hilft, darauf ganz zielgerichtet Angebote entwickeln zu können, von denen dann eben die Planenden auch profitieren.
Ja, Alexandra, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Ich habe mich richtig gefreut, weil das Thema Architektenvertrag, das hatte ich ja so noch gar nicht beleuchtet. Weil mir ist ja auch mal wichtig mit Kitty Bob, dass wir informieren, dass wir verschiedene Perspektiven mal beleuchten und Klar, das, man merkt es jetzt auch, wir haben jetzt auch gut eine Stunde gesprochen. Das, ja, wo hörst du auf? Wo fängst du an? Das ist halt auch wieder so ein komplexes Thema. Nur dadurch haben wir wenigstens schon mal so ein paar Impulse gegeben, mal so ein bisschen aufmerksam gemacht, was so dahinter steckt, was wichtig ist, wo so Konflikte liegen können. Weil, also ich finde immer, es ist eine wichtige Balance, das, wo man beide Seiten schützen kann, das sollte man auch über Verträge schriftlich sauber regeln. Aber letztendlich alles, was dazwischen passiert, ist auch so das Leben. Also wir können uns auch nicht gegen das Leben absichern. In Deutschland ist das schon relativ hoch, diese Absicherung. Daraus entstehen auch unsere ganzen Regularien etc. Aber ich finde, letztendlich sollte man das alles nicht irgendwie als Feind oder als Belastung sehen, sondern wirklich, das ist ein sauberes Steuerungsinstrument. Das ist jetzt einfach ein Werkzeugkasten, wo es für alle Beteiligten einfach am sichersten und saubersten wird. Ne?
Ja, so ist es. Denn am Ende geht es ja nicht um Paragraphen, sondern es geht ja um Vertrauen. Ja, und Vertrauen wird ja dadurch geschaffen, dass ich gut kommunizieren kann. Mhm. Und der gute Vertrag ist ja das Ergebnis einer guten Kommunikation, die vorneweg stattgefunden hat. Und das gibt ja Sicherheit für alle Beteiligten. Und das ist mir auch wirklich immer ganz, ganz wichtig zu betonen. Ja, natürlich, mein Ziel ist es, die Architektinnen und Architekten dahin zu bringen, dass sie für ihren Wert gesehen werden. Ja, aber ein klarer und guter Vertrag, der schützt ja das gesamte Projekt und die gesamte Leistung. Und da gehört dann vielleicht auch ein Stück weit Mut dazu, von uns Planerinnen und Planern, den Vertrag frühzeitig einzubringen und auch diese Klarheit einzufordern und dann auch ganz klar Grenzen zu ziehen, wenn diese Klarheit nicht erfüllt wird, weil wir arbeiten einfach effizienter und mit mehr Freude und damit auch mit mehr Verantwortung und echter Partnerschaft im Projekt für unsere Bauherren, wenn diese kreative Freiheit nicht gefährdet ist durch unklare vertragliche Regelung.
Ja, das war ein ganz tolles Schlusswort. Dem kann ich schon gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Alexandra. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt auch mal in halbwegs echt kennengelernt haben.
Ja, genau.
Virtuell, aber wir, genau, das möchte ich ja mit vielen meiner Gästinnen und es hat auch schon bei vielen geklappt, dass man sich irgendwann in echt sieht. Das werden wir beide auch schaffen.
Ja, bin ich überzeugt davon.
Genau. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, was kann ich denn als Schlusswort sagen? Ich glaube einfach den Klassiker, wer schreibt, der bleibt. Und dann wird am Ende auch alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.